Deutschlandfunk Doku.
Schalten Sie sämtliche Sicherungen im ganzen Haus aus. Vergessen Sie, bevor Sie mit Ihrer Arbeit beginnen, auch nicht die Sicherungskästen im Keller und auf dem Speicher. Dort befinden sich in der Regel der Hauptschalter und Leistungsschutzschalter. Auch diese vorsorglich in die Off-Position versetzen.
Dies ist für Ihre Sicherheit wichtig und sollte keinesfalls ignoriert werden. Eine Glühbirne ist kein Kinderspielzeug.
Sie stellen sich auf die Leiter, haben die Sicherung nicht rausgenommen beim Lampenwechseln und kriegen einen elektrischen Schlag und fallen von der Leiter. Und unter Umständen, ja, wenn es ganz schlimm läuft, brechen Sie sich das Genick.
Zwingend.
Fahr mit der Hand, ohne hinzugucken, über den Kühler nochmal drüber, ob alles dicht ist und so weiter. Und vom Arbeitsmantel hat es mir den Ärmel in den Lüfter reingezogen und hat mir gerade die Hand reingezogen und hat mir einfach gerade 4 Finger weggerissen.
Reparieren ist gefährlich und doch wichtig. Gerade heute wieder, wo kein Geld da ist.
Wenn viele Möchtegern-Bastler nicht 2 linke Hände hätten.
Sie sind unbeholfen. Ich sag mal so, es ist ja auch so, dass man dahin trainiert wird in einer gewissen Weise.
Ich muss den ganzen Handbohrer so auslegen, dass alle Teile gleichzeitig den Geist aufgeben.
99%, wir können reparieren.
Die Heilemacher.
Die Renaissance des Reparierens.
Ein Feature von Dieter Jandt und Ulrich Land.
Bei Beschädigung einer traditionellen Allgebrauchsglühbirne oder einer modernen Energiesparlampe empfiehlt sich ihre Auswechslung.
Ein etwaiges Trennen von Glaskörper und Metallsockel ist undurchführbar, da je nach Konstruktion entweder das Vakuum zusammenfällt, Gas austritt oder das Gehäuse der Leuchtdiode zerstört wird. Eine Reparatur etwa des Glühfadens oder der Leuchtdiode ist Ihnen demnach nicht möglich.
Allgemein geht es darum, eine größere Wertschätzung für die Dinge. Und da folgt im Prinzip Reparieren, sich mit den Sachen einlassen, von alleine draußen.
Der versierte Kfz-Mechaniker wird an der Ende sich die Zähne ausbeißen, weil die hat teilweise so primitive Ansätze, dass das heute keiner mehr kann.
Wir sind im coolen Zeitalter. Bevor man irgendwo einen Flicken draufpappt, geht man lieber online und besorgt sich's mit ein paar Klicks neu. Wer nichts wegschmeißt, ist von gestern. Secondhand ist wie altes Zeitungspapier, was für die Tonne. Nähzeug ist ein Tool für Opfer. Wegwerfen ist zur Selbstverständlichkeit geworden, auch bei teuren elektronischen Geräten.
Reparieren. Das klingt dagegen wie eine weit zurückliegende, längst vergessene Kunstfertigkeit. Eine Erinnerung an ferne Kinder- und Studententage, als man die eingerissenen Halbschuhe noch zum Schuster brachte, den ganzen Samstag unterm Käfer lag, um die durchgerostete Heizbirne auszuwechseln.
Ich bin jetzt seit 37 Jahren in der Branche tätig und hatte in den ersten Jahren vielleicht 3 Kettenrisse. Also das war eine absolute Ausnahme. Und ich habe allein in diesem Jahr, das noch heute jung ist, bestimmt schon 70, 80 Ketten, die gerissen sind, gehabt.
Andreas Vogt, Fahrradhändler und Reparateur in Remscheid.
Mitte Mai schon kaputte Ketten ohne Ende.
Und jetzt kommt es, die eigentliche Pointe ist, liegt aber gar nicht so sehr, weil die Qualität damals besser war, sondern weil die Ketten immer schmaler gefasst werden und wir die allermeisten schmalen Ketten auch noch auf Pedelecs und E-Bikes fahren. Die sind natürlich durch die Kraft auch viel mehr belastbar und daher reißen die eminent viele Ketten.
Die Probleme mit dem Reparieren sind komplex. Nicht einfach, früher war alles besser, leichter zu reparieren. Zu Zeiten, als eine Kette war und man mit 3 Gängen auskam.
Aber wie schon gesagt, das liegt in erster Linie, weil wir das alles filigraner, feiner und edler machen wollen. Und genau da liegt dann auch das Problem. Die Qualität in diesem High-End-Bereich ist dann auch sehr viel empfindlicher. Die Probleme, die heute auftauchen, sind bedingt durch diese hohe Qualität mit Leichtbau verbunden, dass sie einfach dann teilweise eher zerbrechen oder eben auch ihren Geist aufgeben.
Auf der anderen Seite radeln wir auf reichlich Schrott daher, damit möglichst alle radeln können, auch die kleinsten.
Gerade Kinderräder aus dem Baumarktbereich, die ja teilweise auch sehr, sehr günstig angeboten werden, die sind dann auch wieder Kernschrott. Das ist teilweise Material, das man überhaupt nicht auf den Markt bringen dürfte. Das ist eine Qualität, die man damals nicht hatte. So eine unterirdisch schlechte Qualität findet man gerade bei Kinderrädern im Baumarktbereich sehr viel und sehr häufig.
China ist schuld. Dort wird alles produziert und taugt nichts. Und wird weggeworfen, weil es billig ist. Hau weg den Dreck.
Wir werden ja überschüttet mit Produkten, und so dass auch einfach die Wertschätzung sinkt für die Dinge, die wir haben, die wir genießen dürfen. Das ist dramatisch zurückgegangen durch einen Geist des Materialismus, immer mehr haben wollen, haben müssen.
Christian Kreis, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft im baden-württembergischen Aalen.
Man verbindet sich nicht mehr mit den Dingen, die man hat, die uns geschenkt werden, die wir kaufen. Das ist sicherlich einer der Hauptgründe, dass wir sie nicht mehr richtig wertschätzen. Und dann reparieren wir sie natürlich auch nicht mehr. Dann kommt Schmeiß weg, kauf neu.
Gleichzeitig aber gibt es für die einfachsten Tätigkeiten und den dümmsten Trottel mit zig linken Händen Anleitungen zum selber Handanlegen. Wie passt das alles zusammen?
Ziehen Sie einen Stuhl heran und schieben ihn genau unter das Objekt. Prüfen Sie, so dann vorsichtig mit den Fingerspitzen, ob die Glühbirne noch heiß ist.
Wenn sie soeben noch in Betrieb war oder der Kurzschluss gerade eben erst stattgefunden hat, sollten Sie den auszutauschenden Leuchtkörper am Schadensort abkühlen lassen. Entfernen Sie, um die Zeit zu überbrücken, die Verpackung der neuen Glühbirne und entsorgen Sie sie nach den seitens Ihres örtlichen Müllverwerters vorgegebenen Richtlinien. Siehe auch Packungsbeilage.
Also im Mittelalter, die Dinge waren ja für die Ewigkeit gebaut. Die Dome, die Türschlösser, die Fachwerkhäuser, also es ist ja ungeheuerlich.
Und das Werkzeug war auch für die Ewigkeit, alterte mit seinem Meister.
Der Stechbeitel wurde jahrzehntelang benutzt, so lange abgeschliffen, bis er auf einen kurzen Stumpf zusammengeschnurrt war. Und dann wurde in den alten Griff ein neues Eisen eingeführt. Heute geht man in den nächsten Baumarkt und kauft im Vorbeigehen ein neues Werkzeug.
An der schwarzen Maschine da hinten an dem Tischchen habe ich schon Lego gespielt.
Norbert Eckert, Teschnermeister in Freiburg.
In einem hutzligen Laden, den er von seinem Vater übernommen hat. Parterre, durch die großen uralten Bäume, draußen vom Tageslicht fast abgeschirmt. Zugang über den Hinterhof. Ein kleiner Verkaufsraum mit unmittelbar anschließender Werkstatt. Ringsum Holzwände mit eingearbeiteten Regalen und Schubfächern. Davor mehrere Arbeitsflächen. Und irgendwo in einem der Regalfächer der PC für die Buchführung.
Ganz hinten dieses schwarze Adler, die ist noch mit Fußbetrieb, da kann man doch Sperrhölzer mitnehmen, wenn es sein muss. Hat mein Vater schon übernommen, die hat mit Sicherheit 80, 90 Jahre auf dem Buckel. Da unten hat sie ein großes Schwungrad, also wenn die mal läuft, näht die durch. Ich habe mir auch schon mal hier in die Fingerkuppe als Jugendlicher genäht. Passiert nur einmal.
Dass die Langlebigkeit von Produkten und Werkzeugen keine Priorität mehr genießt, beginnt vor knapp 100 Jahren. Mit dem Einzug von Fließbandarbeit und Massenproduktion in den USA.
Aus einer ersten Überproduktion heraus, dass sich dann Leute wie der frühere Chef von General Motors bewusst ausgedacht haben, wie bekomme ich dieses Auto aktiv kürzerlebig, wie rostet schneller, dass die Reifen schneller kaputt gehen, dass die Scheibenwischer, dass alles Mögliche schneller kaputt geht.
Auch bei übersättigtem Markt muss der Konsummotor wacker am Laufen bleiben.
Es geht Hand in Hand, Verschleiß und Wegwerfgesellschaft. Zum einen haben die Hersteller ja großes Interesse daran, dass die Sachen einfach nicht allzu lange laufen, ja? Weil nichts ist schlimmer für ein Unternehmen, als wenn die Produkte nicht kaputt gehen. Ja? Das ist ganz fatal, weil dann verkaufe ich nur einmal ein Produkt und so ein Rasierer läuft 40, 50 Jahre und ich setze ihn nie wieder ab.
Geht schon unterschiedlich schnell. Jetzt mal einen Blick drauf werfen.
Heiko Mainz. Techniker in einem Wuppertaler Reparaturcafé. Eine weiträumige, ehemalige Fabrikhalle, in deren Mitte Tische im Viereck als Arbeitsfläche zusammengestellt sind. Eine ältere Frau tritt auf, einen Walkman in der Hand, mit dem eigentlich niemand mehr herumläuft.
Ich laufe da gar nicht mit rum. Das ist eine Sache von meinem Sohn, der in einem Wohnheim lebt und ganz gerne noch Kassetten hört.
Jetzt aber hakt es. Und die Frage ist, wo genau? Man wird operieren müssen am offenen Gerät. Fragt sich nur, wie kommt man rein?
Das ist ja dann heute auch noch so eine Sache. Manche Sachen kann man ja gar nicht mehr richtig öffnen. Ne?
Ja, wohl hier haben wir ja und wirklich
die geht noch. Das ist ja auch noch ist ja auch ein Schätzchen.
Aus den 80er Jahren, ja vielleicht 80er, 90er Jahre.
Unbedingt.
Da haben wir noch normale Schrauben drin. Das ist schon mal ein Riesengewinn.
Ja, das hat mir der bei Saturn auch gesagt. Ach was, das kann man ja noch öffnen. Wir haben ja auch für die Kassetten so ein normales Radio, wo noch Kassetten abgespielt werden können. Dadurch, dass das so häufig gehört wird, ist das Ding dann kaputt. Mhm. Nur dieses Teil. Da sagt er zu mir, ja, das können Sie wegtun. Das kostet doch nur 70 Euro. Ich sage, hören Sie mal, den Rest werfe ich jetzt einfach weg.
Flink 4 Schrauben mit dem Uhrmacherschraubenzieher gelöst, um dann aber festzustellen, dass man schon damals in den 1980er Jahren kleine Finten eingebaut hat. Wohlweislich unterm Etikett versteckt.
Das hängt hier irgendwo noch.
Ist da vielleicht noch eine Schraube, die ich nicht gesehen habe?
Nee, Sie haben alle Schrauben schon gelöst. Ah, Moment, da ist eine kleine Nase. Das ist ein Kunststoffklips. Wenn man den zur Seite drückt, müsste das Gehäuse aufgehen. Schon.
Zumindest
auch. Setzt sich das in Bewegung.
Bitteschön. Gewusst wie, ne? Wie immer.
So sieht so ein Ding hier, von hier können Sie das sehen. Hier ist diese Nase und die muss man zurückdrücken. Und dann öffnet sich das Gehäuse. Und wenn Sie die nicht zurückdrücken und sie ziehen, bricht das Gehäuse kaputt.
Genau so sollte es eigentlich sein.
Vom Hersteller ausgedacht. Heiko Mainz aber denkt anders. Er ist Elektrotechniker von Beruf und bastelt ehrenamtlich im Reparaturcafé. Jeden zweiten Sonntag. Aus Umweltbewusstsein, um Ressourcen zu schonen.
Das ist aber noch harmlos gewesen. Das ist einer dieser Keilriemen. Ja, der wirkt schon, ist auf jeden Fall porös. Man sieht auch schon, dass der geht nicht in eine runde Form.
Ja, das darf man nach 30 Jahren nicht mehr rund laufen.
Ja.
Man nehme ich jetzt ein Haargummi oder was?
Nee, leider nicht. Man kann jetzt gucken, ob man den irgendwie bestellen kann, eventuell im Internet. Ne? Auch das ist mittlerweile sehr, sehr schwer, weil ja keiner mehr diese Dinger vertreibt.
Heute aber ist alles viel schlimmer. Es gibt Produkte, die darf man nicht schief angucken, schon fallen sie auseinander oder geben bockig ihren Geist auf. Oder man weiß einfach nicht, wo es lang geht.
Also man muss das Gerät öffnen und dann steht man da vor einer Leiterplatte. Da sind Hunderte, Tausende von Bauteilen drauf und nicht viele Leute wissen, was mit diesen Bauteilen anzufangen. Geschweige denn, wo der Fehler liegt.
Stefan auch da, Geschäftsführer in doppelter Mission. Einerseits für den Bund, Umwelt- und Naturschutz Deutschland, Regionalverband Südlicher Oberrhein und andererseits für die Computerwerkstatt Scotti in Freiburg.
Da ist eben genau einer der Punkte, die wir fordern, nämlich eine bessere Information der Hersteller. Da wäre es zum Beispiel sehr sinnvoll, dass Reparaturwerkstätten, die ja dann wissen, wo ein Transistor sitzt, wie der zu funktionieren hat, aber sie finden nicht das richtige Bauteil bei diesen Hunderten von gleichen Bauteilen auf dieser Leiterplatte, weil sie die Information nicht haben. Die haben den Schaltplan schlichtweg nicht. Den kriegt man überhaupt nicht. Also Sie haben keine Chance, einen Schaltplan zum Beispiel von einem Laptop vom Hersteller direkt zu kriegen.
Häufig ist ja ein Drucker sogar noch gebrauchsfähig, aber er ist so geschaltet, dass er dann einfach nicht mehr druckt, weil ich vielleicht auch nicht den neuen Druckertreiber installieren kann und so weiter und so fort.
Christa Liedtke vom Wuppertal-Institut, einer international renommierten Forschungseinrichtung für Klima, Umwelt und Energie. Dort ist Christa Liedtke Leiterin der Abteilung für nachhaltiges Produzieren und Konsumieren.
Man muss das Gerät wieder zurückbringen oder man muss das Gerät zum Repair-Café bringen und sich entsprechend helfen lassen oder das einschicken. Das dauert ja alles, man hat die Funktion nicht zur Verfügung. Da sind immer so bestimmte Möglichkeiten, wo dann eben auch Unternehmen wieder Kauf generieren können, weil es natürlich auch eine hohe Hürde ist, sozusagen auf die Funktion des Gerätes zu verzichten. Ob man dann auch neu kauft, besonders wenn die Kaufpreise so niedrig sind.
Obsoleszenz heißt der Terminus technicus.
die bewusst eingebaute, vorgezogene Alterung eines Produktes. Durch die Herstellungsweise, die Materialien und die modische Präsenz eines Produktes, das dadurch veraltet oder unbrauchbar wird.
Eben obsolet wird.
Dann von der Marketingseite wird natürlich versucht, uns das auch so reinzudrücken, dass wir eine psychologische Obsoleszenz bekommen, dass wir sagen, ach, das ist nicht mehr cool, vom Turnschuh übers Handy bis zum Auto, ja, dass wir die Dinge alt empfinden und dann schmeiß weg, kauf neu. Also ich habe den Eindruck, dass dann das in die Gesellschaft transformiert wird als Bild über Millionen von Werbebotschaften, also dass die Wegwerfgesellschaft aktiv herbeigeführt wird über diese gewollte Kurzlebigkeit, nenne ich es mal.
Damit wird natürlich dieser verbilligte Preis, der am Anfang natürlich den Konsumenten, Konsumentinnen ziehen, sagen wir mal wieder negiert.
Also den Gewinn kriegen sie hoch, indem sie die Dinge kürzerlebig konstruieren und das nicht kommunizieren, dass wir es als Konsumenten nicht merken und nicht wissen. Dann habe ich eine verkappte Preiserhöhung pro Stunde, pro Nutzung. Also das Interesse von der gewinnmaximierenden Großindustrie, die Produktlebenszeit zu verkürzen, wird mit riesigem, mit hunderten Milliarden Werbeaufwand auch in die Köpfe und Herzen der Menschen reingehämmert. Ihr braucht das Neueste, das Beste, das Hipste, das Coolste.
Wir sind inzwischen so weit, dass wir nach 3 Jahren ein Gerät wegschmeißen, was 500 oder 1000 Euro kostet, und fühlen uns noch gut dabei.
Keinen Gedanken, kein schlechtes Gewissen wert.
Dass wir ständig neue Modelle haben, die geplant und gewollt inkompatibel mit den vorherigen sind. Das ist geplante Inkompatibilität. Also wenn ein neues Modell kommt, passen die Teile vom alten nicht mehr zum neuen, sodass also planmäßig wir nicht mehr reparieren können.
Und wer es immer noch nicht lassen kann, der scheitert nicht an seinen linken Händen, sondern an linken Werkzeugen, die er nicht hat, weil er sie gar nicht kennt.
Das wird ja heute gerne von der Industrie gemacht, sogenannte Sicherheitsschrauben oder so eingesetzt. Das sind eben Verschlüsse, die man mit einem normalen Schraubendreher nicht öffnen kann. Es gibt Dreiecksschraubendreher, es gibt Schlitzschraubendreher mit einer Unterbrechung, es gibt Sicherheitstorx. Torx ist wie ein Insektskant, nur mit ganz vielen Zacken. In der Mitte ist allerdings dann noch ein Stift. Viel schwieriger ist es allerdings bei Kunststoffgehäusen, die eine sogenannte Snap-in-Technik haben. Das heißt, beim Verpressen verriegeln die sich, und da muss man immer diese Verriegelungen finden, ohne das Gehäuse natürlich dabei zu zerstören.
Wie in Studentenzeiten, samstags unterm Käfer liegen und den Ölwechsel absolvieren, die durchgerostete Heizbirne auswechseln, den Kotflügel abschrauben und ausbeulen, ist nicht mehr. Diese Zeiten sind vorbei.
Wenn man jetzt mal vom Ölwechsel ausgeht, ist es jetzt halt so, dass an viele Autos, die unten drunter Schutz habe, Verkleidung habe. Und da fängt es dann schon an mit speziellen Schlüsseln, um die Schraube aufzumachen. Und dann muss man das Auto hochbuggen, weil man kommt sonst mit der Wanne nicht runter. Also es wird immer schwieriger für die Laie.
Raffaele Perone, Kfz-Meister mit einer Autowerkstatt in einem Freiburger Vorort.
Ohne Diagnosegerät brauchen wir eigentlich gar nichts dran machen. Ja, weil das Diagnosegerät sagt mir nicht so ein Problem. Mit dem Kraftstoffdruck zum Beispiel, aber dann fängt es erst mal richtig an zu suchen. Und dann müssen wir als freie Werkstätte eine Hotline haben, wo wir die Schaltpläne bekommen, und müssen uns dann halt da durcharbeiten. Ohne Diagnosegerät geht wirklich nichts. Das Rad, das war vorher schon rund und ist jetzt auch rund, ja. Aber es kommen halt mehr Komponenten dazu, ja. Ist klar, dass der Hersteller die Kunde wieder ins eigene Auto ausholt. Also da wird schon sicherlich das ein oder andere Gedanke mitspielen.
Perones Vorgänger, Kfz-Meister Robert Jenne.
Heutzutage, wenn man eine Birne wechselt, macht man Scheinwerfer. Manche Fahrzeuge muss man sogar auf die Hebebühne nehmen, ja, dass man drankommt.
Beim ollen Käfer musste man 2 Schrauben am Scheinwerferring lösen, Birne wechseln, Schrauben wieder anziehen.
Ist lang nicht mehr. Man braucht bis zur Stunde oder manchmal noch länger bei manchen Fahrzeugen.
Handeln Sie nur nach Vorschrift. Sobald die alte Glühbirne abgekühlt ist, drehen Sie sie vorsichtig heraus. Bitte die Schraubrichtung beachten. In der Regel handelt es sich um ein rechtsdrehendes Gewinde. Um die beschädigte Glühbirne aus der Fassung zu entfernen, muss sie jedoch nach links gedreht werden. Dabei kann es sein, dass sich der Glaskolben aus der metallenen Fassung löst. Das kann zu gefährlichen Splitterungsvorgängen führen. In einem solchen Fall entsorgen Sie das Glas bis auf den letzten Splitter.
sodann versuchen Sie mit einer möglichst spitzen, isolierten Flachrundzange mit VDE-Prüfsiegel das dünne Blech der Birnenfassung zu greifen und nach links aus der Lampe zu schrauben. Sollte dies nicht möglich sein, müssen Sie Ihr Scheitern akzeptieren und die gesamte Lampe dem Elektromüll überantworten.
Da klemmt eine Taste, müsste ausgetauscht werden.
Ein Student mit einem beschädigten Laptop unterm Arm steht an der Verkaufstheke im Scotti-Laden der Laptop-Reparaturwerkstatt im Freiburger Alternativstadtteil Vauban.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist billig und eher Balkan-Style. Du hängst eine andere Tastatur dran über USB, ist dann aber weniger mobil. Das andere ist die teurere Variante, aber sauberer, nämlich dass wir dieses ganze Oberteil mit der Tastatur austauschen. Da müsst ihr mal gucken, was das als Ersatzteil kostet. Ich tippe mal so auf im Rahmen 100 Euro. Und die Arbeit vermutlich auch so eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Das heißt, es sind 54 bis 72 Euro.
In dem ganzen Laden ein ähnlich kreatives Chaos wie in einem alten Eisenwarenhandel. Alles voller Schachteln und Schächtelchen, Kabel, Lötkolben.
Fehlt nur noch der Ladeninhaber. Allerdings ohne den grauen Kittel, den man in früheren Zeiten erwartet hätte.
Ich würde dann wahrscheinlich mit dem fast schon Kostenvoranschlag das dann nochmal besprechen.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Aber trotzdem danke. Tschüss.
Schönen Tag noch.
Stefan Auchter lässt einen leicht frustrierten Blick aus dem Ladenfenster schweifen.
Mir wäre jetzt natürlich lieber gewesen, er hätte es reparieren lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch mal wiederkommt, aber ich muss ihm ehrlich sagen, was es kostet. Und es ist schlichtweg so, wir leben hier von der Reparatur. Eigentlich will ich ja, dass repariert wird und will den Kunden nicht durch überhöhte Preise dann von der Reparatur abschrecken.
Sein Blick rutscht vom Fensterrahmen aus zur Seite und kurvt über die Regalwand mit ihren 1000 kleinen Schubfächern.
Da sind zum Teil Buchsen drin. Hier die unterschiedlichen Powerbuchsen von Laptops. Was haben wir da? 5x3 Reihen, 15 verschiedene Stück. Die sind in fast allen Laptops verbaut. Nebendran haben wir Transistoren, Kondensatoren. Wir haben andere Stecker, Chips, elektronische Schaltkreise. Die haben innen drin eben zwischen 10 und 1000 Transistoren, die alle miteinander agieren und dann irgendwas tun halt. Und Spritzen zum Beispiel, um Luft unter ganz dünne Bauteile zu blasen, um irgendwas auszublasen, wenn irgendwo ein Schalter klemmt.
Vielleicht doch nicht so chaotisch, das kreative Chaos.
Aufräumen ist relativ sinnlos. Wir brauchen eigentlich viel mehr Platz, als wir hier haben. Aber dieses ganze Business ist nicht unbedingt so, dass man sich dumm und dämlich verdient. Die Leute, die dir deinen Laptop reparieren, die sind quasi am unteren Ende der Nahrungskette, ne? Also Leute am Existenzminimum.
Er stützt sich auf die Arbeitsplatte und greift zielsicher einen kränkelnden Laptop raus.
Ich habe hier ein sehr günstiges Consumer-Gerät. Die Halterungen für den Bildschirm sind ausgebrochen. Plastiknippel mit kleinen Metallgewinden drin. Die sind so dünn und so klein, völlig klar, dass das irgendwann mal ausreißen wird. Und da sitzen Ingenieure, die dieses Gerät designen. Die überlegen sich also, nimm ein Plastik, was spröde wird. Und dann weiß ich genau, nach 3, 4 oder 5, 6 oder 7 Jahren ist das Ding so spröde, dass es dies nicht mehr aushält. Ein anderer Schwachpunkt, das sind zum Beispiel die Powerbuchsen, die USB-Buchsen und das sind die Netzwerkbuchsen. Überhaupt kein Problem, diese ganzen Buchsen auf eine separate Platine zu setzen. Eine kleine Platine, die dann mit einem Käbelchen, mit der Hauptelektronik, mit dem Motherboard verbunden ist. Dann kann ich diese kleine Platine, die fast nichts kostet, austauschen. Auf der anderen Seite haben wir nochmal USB-Buchsen, die sind dann direkt auf dem Motherboard aufgelötet. Wenn die kaputt gehen, haben wir überhaupt keine Chance, das auszulöten, wieder einzulöten. Alle elektrischen Kontakte, die nach außen gehen müssten, auf kleinen, billigen Platinen sitzen, die man mit wenig Aufwand austauschen kann.
Sollte es Ihnen gelungen sein, die beschädigte Glühbirne ordnungsgemäß aus der Lampenfassung zu schrauben, legen Sie sie an einem sicheren Platz ab, wo sie nicht herunterrollen kann.
Breiter Tisch.
Anrichte.
Werkbank.
Niemals jedoch auf dem Sitzpolster des Stuhles ablegen,
auf dem Sie gerade die Reparatur durchführen.
Gerade Hightech-Produkte. Jeder benutzt sie täglich, aber keiner blickt durch. Beim Blick ins offene Herz eines Laptops überkommt einen das beklemmende Gefühl, es handle sich dabei um ein großes Mysterium. Als Normalsterblicher, den Blaumann übergeworfen, den Lötkolben in der rechten, die Kombizange in der linken Hand, steht man vor den Innereien eines Notebooks wie vor einem Buch mit 7 Siegeln. Womöglich hat der Computer doch eine Seele?
Es trägt sicher zu einer Mystifizierung bei, wenn die Sachen verklebt, verschraubt sind, dass man nicht mehr rankommt. Dann wird es so eine Blackbox und geheimnisvoll, göttlich, was so dahinter steckt. Huch, da will ich mich lieber nicht einmischen in das Innenleben dieser Dinge.
Mit einer logischen Konsequenz.
Die Kunst des Reparierens ist dramatisch zurückgegangen. Ich meine, ich bin jetzt 57 Jahre alt. Und noch in meiner Jugend kannte ich das, dass man repariert, flickt, näht und die Sachen waren unglaublich robust, Waschmaschinen haben ewig lang gehalten und dann ist es dramatisch verloren gegangen über die letzten 30, 40 Jahre. Es wird fast nichts mehr repariert.
Es ist teilweise Wissen, ist schon gar nicht mehr vorhanden oder wird bald nicht mehr vorhanden sein, wenn man nicht dafür sorgt, dass es wieder einen gewissen Wissenstransfer gibt.
Wegschmeißen.
Ein Mädchen mit indischem Migrationshintergrund vor dem Wuppertaler Primark, einem Textildiscounter, Marke Billig.
Der womöglich die Tante des Mädchens in Kalkutta an der Nähmaschine beschäftigt.
Was machen Sie, wenn T-Shirt, Sie kaufen ein T-Shirt, ich weiß nicht, 3 Euro, 4 Euro, ja. Und wenn da ein Loch drin ist? Oder?
Wegschmeißen.
Warum nähen Sie nicht?
Weil ich nicht nähen kann.
Weltweiter Umsatz von Primark 2019 8,7 Milliarden Euro.
Wenn Sie die T-Shirts produzieren und Sie sehen 50 gleiche T-Shirts in allen Farben, das kann der auch nicht halten.
Eine ältere Kundin hat sich im Laden verirrt.
Ich habe früher Textillaborantin gelernt und dieses Material, was heute verwendet wird, ist also wesentlich dünner und qualitativ auch nicht so gut.
Was haben Sie gerade gekauft?
T-Shirts für die Enkelkinder.
Genau.
Der weibliche Teil einer Familie. Oma, Mutter, Enkeltochter.
Die Generationen lassen sich an der Fertigkeit mit der Nähnadel erkennen.
Okay, was ist, wenn die irgendwann kaputt gehen? Meinetwegen hier unterm Arm oder so?
Dann werden sie genäht.
Dann werden sie genäht, genau. Oder halt weggeworfen in diesem Sinne. Ne?
Je nachdem, wie groß der Loch ist.
Ja, ja.
Es ist ja wirklich nur T-Shirt-Zeit, sag ich jetzt mal, zum Spielen gedacht.
Ja, was haben die gekostet?
2 Euro.
Ja, so kann man leicht wegschmeißen.
Ja,
genau. Tut wenigstens nicht weh, ne?
Man versucht sie trotzdem noch zu nähen oder ne, muss nicht direkt alles in Müll.
Und Sie als jüngere Person sehen halt ein bisschen anders.
Genau. Ich sag, dann wird es halt einfach neu gekauft, ne? Weil man hat ja, sag ich jetzt mal, so viele Anziehsachen im Schrank und zum Spielen finde ich mal ein oder 2 Euro-Shirt. Wenn sie kaputt gehen, tut es mir halt nicht so sehr weh, als wenn der T-Shirt 20, 30 Euro kosten würde. Ne?
Nicht wie vorher, ja. Jetzt ist auch leider, das ist weniger geworden. Die sind wegen der alle Textile, das kommt von der Ausland, von der China und sowas, billige Sachen. Jugendliche, die wollten nicht so mehr reparieren lassen, wegen dieser Kleider, zum Beispiel T-Shirts, die kaufen 2 Euro und die wollten nicht mehr einmal ansehen, zweimal ansehen und wegschmeißen.
Yasin Milen, kurdischer Änderungsschneider in der Wuppertaler Fußgängerzone.
Die billigste Reparatur kostet etwa so viel wie 4 Wegwerf-T-Shirts beim Textildiscounter in nur 150 Meter Entfernung.
Kann man nicht natürlich für 1 Euro T-Shirt kaufen und bei der Änderungsschneiderei 5 Euro, 2 Euro kürzen lassen. Das ist ein bisschen schwierig natürlich.
Überprüfen Sie vor dem Einbringen des neuen Leuchtkörpers auf jeden Fall das Innengehäuse der Lampenfassung. Sollte der in der Mitte befindliche Federkontakt heruntergedrückt oder gar geknickt sein, biegen Sie ihn mit einem Elektrospannungsüberprüfschraubendreher ganz allmählich wieder nach oben. Atmen Sie nicht dabei.
Es gilt, die Konzentration unbedingt auf höchstem Spannungsniveau zu halten.
Hat sich dann gezeigt, dass sich aber auch am Gerüst Schäden herausgestellt haben, dass also die Räder das Gerüst beschädigen. Und da haben wir dann die Reißleine gezogen und haben gesagt, das geht so nicht weiter, da müssen wir unbedingt dran gehen. Deswegen kommt es jetzt zu diesen eingeschränkten Verkehrsverhältnissen.
Holger Stephan, Pressesprecher der Wuppertaler Stadtwerke zum neuerlichen Ausfall der Schwebebahn.
Ausgelegt sind die Räder für 80.000 Kilometer. So eine Laufzeit sollten die eigentlich haben. Im Moment schaffen wir nicht mal die Hälfte.
Die Schwebebahn kann man nicht einfach wegschmeißen. Sie quietscht seit 1901 durchs Tal, wurde ständig gewartet und fiel, zumindest gefühlt, niemals aus. Seit einigen Jahren aber gondelt sie oft nicht mehr über der Stadt. Manchmal sogar ein Jahr lang nicht. Das Gerüst ist marode, die Schienen ebenso, neue Wagen müssen her und die unterliegen offensichtlich den ungeschriebenen Gesetzen der Obsoleszenz.
Das fühlt sich vielleicht so an für den Kunden, gerade wenn er dann zweimal hintereinander von einem Ausfall betroffen ist. Die Zahlen geben das allerdings nicht her. Aber ja, es hat viele Ausfälle und Störungen gegeben. Das stimmt, das kann man auch nicht aus der Welt reden. Und das ist für die Kunden und für uns auch sehr, sehr unangenehm.
Wieder rund ein Jahr lang Pause. Außer an den Wochenenden.
Stellt sich die Frage, wie man das Wahrzeichen der Stadt schlechthin, für das Touristen selbst aus China und den USA herkommen, so verkommen lassen kann. Hau weg, den Dreck geht nicht. Ständig warten ist schweineteuer. Was tun?
Wir werden sicherlich nicht das Fahrzeug irgendwie runterkommen lassen. Den Vorwurf kann ich wirklich nicht verstehen. Wir sind uns völlig bewusst darüber, dass wir auch eine touristische Mission haben, die wir zu erfüllen haben. Und das tun wir auch, das tun wir auch gerne. Wir hören ja auch immer, die 70er-Generation wäre viel besser gewesen. Auch da hat es Schäden gegeben, auch da mussten wir reparieren. Die Verfügbarkeiten waren ganz, ganz ähnlich, wenn man sich Statistiken anguckt. Aber wir haben eine andere Zeit.
Eben. Pressesprecher sind manchmal nicht zu beneiden. Kaum hat man ein Interview gegeben und zieht sich ins Büro zurück, schon fällt das gute Stück wieder aus. Diesmal nur für 5 Stunden. Stress mit der Software oder irgendwas ist immer. Früher war auch was. Da fuhr die Schwebebahn.
Die Systeme sind wesentlich komplexer geworden. Und state of the art ist, dass alles elektronisch überprüft wird. Nehmen wir mal die Weichenanlage. Wenn da früher was gehakt hat, das waren einfach nur Spurgrenze, da haben wir mit der Mama vorgegangen, dann lief das wieder. Heute sind da Dutzende Sensoren, die alles überwachen. Wenn da ein Sensor ausfällt, geht das System runter, da muss ein Techniker kommen, der muss den Computer runterfahren, der muss den Fehler beseitigen, muss den Computer wieder hochfahren und dann lässt sich die Weiche auch wieder bewegen.
Wir haben jetzt hier die Eisenbahnbrücke zum Kölner Hauptbahnhof, eine der meistbefahrenen Eisenbahnbrücken Europas, wenn nicht gar der Welt. Die ist noch in ganz gutem Zustand, soweit ich weiß.
Thomas Pulz, Ökonom für Verkehr und Infrastruktur am Institut der Deutschen Wirtschaft bei der Betrachtung der Eisernen Hohenzollernbrücke über den Rhein. Eingeweiht wurde sie 1911.
Brücken lassen sich nicht bewegen, auch nicht wegschmeißen. Aber abreißen, wenn man sie nicht gewartet hat.
Ansonsten haben wir hier mit den Stadtbrücken durchaus überall Probleme. Also mit einem schweren LKW in Köln über den Rhein zu kommen, ist nicht so ganz einfach. Die meisten sind für schwere LKW gesperrt.
Unweit von Köln ist eine der am meisten befahrenen Autobahnen, die A1, nur noch eingeschränkt befahrbar.
Die Leverkusener Brücke ist da ein ganz schönes Beispiel. Die ist 1965 eingeweiht worden, hat also ihren 55. Geburtstag langsam vor sich. Aber das Hauptproblem ist einfach, die wurde in einer Zeit geplant und gebaut, dass man mit völlig anderem Verkehr gerechnet hat. Und dann ist noch ein zweiter Punkt zu beachten. Die Leverkusener Brücke, genau wie ihre Schwestern, es gibt ja mehrere baugleiche, die war eigentlich vierspurig. Aber 1986 wurden dann die Seitenstreifen freigegeben. Und das heißt, die LKW, die ja auch viel schwerer sind, als es in der Bauplanung mal berücksichtigt war, die fahren jetzt genau da, wo der Hebel am größten ist. Das heißt, die Belastung, die dieser Brücke ausgesetzt wurde, ist einfach viel, viel größer als das, was ihre Konstrukteure jemals gedacht haben.
Also sah man sich gezwungen, Hand anzulegen und nach Jahren des Provisoriums eine neue zu bauen. Und zwar mit Billigstahl aus China. Und der war fehlerhaft.
Weil wir ein Vergaberecht in Deutschland haben, das eben grundsätzlich den günstigsten Anbieter bevorzugt. Im Prinzip gilt, wer das billigste Angebot vorlegt, der kriegt einen Zuschlag.
Und nun dauert's noch länger, wird's noch teurer. Dem Brückenbauer wird gekündigt, ein neuer Anbieter muss her, besserer Stahl und so weiter. Da scheint die Deutsche Bahn cleverer. Sie repariert erst gar nicht, meldet ein Nachrichtenmagazin.
Deutsche Bahn manipuliert alter, maroder Brücken, titelt der Fokus.
Mehr als jede zweite Brücke sei über viele Jahre mit deutlich jüngerem Alter ausgewiesen worden. Und die Tagesschau nennt auch den Grund. Für 1000 Brücken ist die Sanierung zu teuer. Würden sie alle in Angriff genommen, lägen die Kosten bei 7,3 Milliarden Euro. Die Infrastruktur der Bahn gilt als marode, weil jahrelang zu wenig investiert wurde.
Schrotthändler reiben sich die Hände.
Nehmen Sie eine elektrische Zahnbürste oder elektrischen Rasierer. Die mit Akku, die laufen 5-7 Jahre, müssen es wegschmeißen. Da können Sie nichts machen. Kurbeln Umsatz und Gewinne an. Selbstverständlich geschieht es nicht zufällig.
Wenn die Wirtschaft weiter wachsen soll,
und das soll sie, versteht sich,
dann ist Reparieren absolut kontraproduktiv. Wer flickt, schadet der Gesellschaft.
Wer nichts wegwirft, ist ein Parasit am Gemeinwesen, das ja selbst ständig an seinen Auswüchsen herumwerkelt. Werkeln muss.
Der Staat ist ein Reparaturbetrieb des Kapitalismus, erkannte Karl Marx.
Ketzerisches Gedankengut, das es niemals zur Praxisreife gebracht hat. Und Marx 3.0 ist auch Schrott.
Ich muss den ganzen Handbohrer so auslegen, dass alle Teile gleichzeitig den Geist aufgeben. Das lässt sich technisch machen. Ich habe sehr viel mit Entwicklungsingenieuren gesprochen, die sagen mir, gib mir das Lastenheft, sag mir, wie viel 100 Stunden, 1000 Stunden soll der Bohrer laufen und ich mach's dir. Wenn das offen kommuniziert wird, der Bohrer ist billig, der läuft 100 Stunden, der Bohrer ist teuer, der läuft 10.000 Stunden, dann ist das alles in Ordnung. Nur versucht man eben, das zu verdecken, das zu verkappen und den Konsumenten, uns Verbrauchern, nicht zu sagen.
Und bei der Reparierbarkeit stellt sich das nicht anders dar.
Also, dass sie nach ein paar Jahren einfach keine Ersatzteile mehr kriegen, nach 3, 4, 5 Jahren.
Obwohl, es ist kaum zu glauben, aber...
Wenn Sie die Margen anschauen von Ersatzteilen, die sind gigantisch hoch. Ersatzteilgeschäft ist das lukrativste, was es überhaupt gibt. Das sind Gewinnmargen drauf von teilweise mehreren 1000%. Ersatzklinge für einen elektrischen Rasierapparat, die kostet, glaube ich, 20 Euro. Die Produktionskosten sind keine 50 Cent. Also im Ersatzteilgeschäft kann man gigantische Margen durchholen.
Dabei ist Reparieren ziemlich ungesund. Risiken und Nebenwirkungen stehen auf jeder Gebrauchsanweisung und die Gefahren lauern an jeder Ecke. Gerne auch in der Autowerkstatt, zum Beispiel am Kühler.
Da hatte ich einen Kunde, der hat einen Fiat Topolino, Baujahr 1954. Am Kühler waren ein paar Wassertropfen und ich fahre mit der Hand da drüber. Und vom Arbeitsmantel hat es mir den Ärmel in den Lüfter reingezogen und hat mir gerade die Hand reingezogen und hat mir einfach gerade 4 Finger weggerissen.
Kfz-Meister Robert Jenne zieht seine Hand aus der Hosentasche und wirft einen Blick auf das, was davon noch übrig geblieben ist.
Ich habe gar nicht hingeschaut auf meine Hand. Ich habe was drum gewickelt vom Arbeitsmantel, habe sie unter den Arm geklemmt. Die Finger waren weg, so verfetzt, dass man nichts mehr an einem oder der andere hat. Sie es probiert, wieder dran zu machen. Aber der eine haben sie gar nicht mehr gefunden. Und sie haben es dann gelassen und haben es dann halt dementsprechend amputiert.
Gerne wird auch explizit davor gewarnt, selbst Hand anzulegen. Dabei kann eine gewisse Nichtreparierbarkeit bei elektrischen Geräten womöglich den einen oder anderen Kurzschluss verhindern. Dass man Steckerleisten nicht aufschrauben und wie früher mit Schraubenzieherchen und Abisolierzange reparieren kann, dient womöglich der Gefahrenabwehr.
Das halte ich für einen großartigen Vorwand. Die Industrie versucht natürlich, alle Argumente in Haaren herbeizuziehen. Und natürlich stimmt es für manche gefährliche Produkte, ein paar wenige. Und dann sagt die Industrie, es ist für alle gefährlich. Das ist ein ganz beliebtes Argumentationsmuster.
Schrauben Sie danach die neue Birne ein. Drehen Sie die Birne zunächst 3-mal nach links. Stucken Sie sie sodann mit einem kurzen Ruck empor und drehen Sie die Birne anschließend exakt 3-mal nach rechts. Bleiben Sie konzentriert,
Bleiben Sie konzentriert und angespannt und atmen Sie auch dabei nicht. Lecken Sie nicht daran. Mittlerweile sollte die neue Birne einen festen und wackelfreien Sitz in der Lampenfassung erreicht haben. Prüfen Sie dies, indem Sie das Glas der Birne zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und leicht daran ruckeln. Bei Erfolg entspannen Sie sich einen Moment.
Händler von Elektroherden liefern das 5-adrige Kabel grundsätzlich nur getrennt mit.
Wer da selbst rangeht, um den Herd anzuschließen, sollte sich warm anziehen. Wenn das überhaupt etwas nützt.
Oh, ganz gefährlich. 400 Volt unter Umständen.
Das kann schon nicht nur zu, je nachdem, wie die elektrische Anlage davor ist, nicht nur dazu führen, dass man eine Schlacht bekommt, sondern es kann ein Lichtbogen entstehen, wo sogar das Kupfer verdampfen kann. Also da haben Sie ganz schnell Temperaturen auch von 2000 Grad. Man unterscheidet immer zwischen Primär- und Sekundärunfällen. Wir hatten ja jetzt eben das Thema noch Wechseln einer Glühlampe mit dieser Anleitung, wovon Sie sprachen. Ein Sekundärunfall ist zum Beispiel, Sie stellen sich auf die Leiter, haben die Sicherung nicht rausgenommen beim Lampenwechseln und kriegen einen elektrischen Schlag. Es ist oft so, dass nicht der Unfall durch den elektrischen Schlag eventuell hervorgerufen wird, sondern Sie fallen von der Leiter. Und unter Umständen, ja, wenn es ganz schlimm läuft, brechen Sie sich das Genick.
Wir haben neue Bewegungen innerhalb der Ökodesign-Richtlinie, wo wir jetzt tatsächlich die ersten Vorgaben haben für längerlebige und reparaturfähigere Produkte.
Christa Liedtke vom Wuppertal-Institut. Die Ökodesign-Richtlinie legt seit 2009 die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte im Binnenmarkt der Europäischen Union fest.
Weil es natürlich ein Klimaproblem ist, als auch ein Ressourcenproblem. Und da, denke ich, hat jetzt gerade ein Umdenken stattgefunden.
Wunschdenken oder aus der Not geborene Einsicht zur Erhaltung der Produkte dieser Welt?
Weil tatsächlich klimaneutrale Produkte ohne eine solche Handhabung gar nicht mehr zu realisieren sind, als auch die Unternehmen natürlich sehen müssen, dass sie in Zukunft an die Funktionsmetalle kommen. Und an diese kommen sie nicht bei dem alten Geschäftsmodell. Die brauchen sie aber aus der Kreislaufwirtschaft, um wieder neue Produkte dann tatsächlich herstellen zu können. Weil durch das weltweite Wachstum natürlich die Nachfrage nach diesen Produkten tatsächlich steigt. Und da kann man nur eine Lösung herbeiführen, wenn man kreislauffähige Produkte anbietet. Das heißt, es wird jetzt auch zu einem Wirtschaftsmodell.
Cradle to Cradle heißt das Zauberwort.
Von der Wiege bis zur Wiege. Aus einer Campingliege eine Kühlerhaube basteln, aus einer Bohrmaschine einen Tuppertopf, aus Sargnägeln Bleistifte.
Dass man Produkte und Materialien wiederverwenden können soll, wie sie in dem Produkt sozusagen als Primärmaterial, also aus der Erde kommend oder von der Erde kommend, eingegangen sind. Also kein Downcycling. Und dann eben auch noch möglichst in die langlebige Nutzung geht. Und wenn man das durchdenkt, dass wir noch nicht mal ansatzweise angefangen haben, Produkte so zu gestalten, dann können Sie sich vorstellen, welche Chancen wir überhaupt haben für die Ökologie, also für den Klimaschutz und den Schutz der Artenvielfalt.
Dass die Produkte langlebig waren, das war früher ein Werbevorteil. Und wenn es dann kaputt geht, kannst du es aufmachen und reparieren und dann hält es noch mal länger. Heutzutage ist es ja eher das Gegenteil, ne? Ich sehe fast nirgends Werbung, die auf Produktqualität abzielt, also auf Langlebigkeit oder sowas, sondern fast immer nur auf Innovation. Und wie hip oder wie modern dieses Gerät ist, aber nicht, wie lange dieses Gerät hält.
Gegenbeispiel Manufaktum. Der Warenhändler, der sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat, der es noch wagt, von Anschaffungen fürs Leben zu sprechen.
Eine Espressomaschine, die man bei uns kauft, da weiß man schon ganz genau, warum man das macht.
Das Nobelmodell ECM Mechanica V Slim. Kostenpunkt 1.795 Euro, aber versandkostenfrei.
Man setzt sich intensiv auch mit der Zubereitung seines morgendlichen Kaffees auseinander.
Max Heimann, Geschäftsführer am Firmensitz in Waltrop.
Wir achten besonders auf Langlebigkeit, auf Reparierbarkeit, dass wir ein unfassbares Lager an Ersatzteilen bei uns haben.
Wobei die Reparierbarkeit selbstredend eingepreist ist. Man hat's mit einem Klientel zu tun, dem es den Aufpreis wert ist.
Dass sich's eben leisten kann.
Wir hatten den Fall, dass uns das Big Green Egg, ein großer, eigentlich unkaputtbarer, lebenslang haltbarer Grill, ich weiß nicht, ob der, was da beim Transport passiert ist, aber es sind 3 Stück gefühlt vom Container gefallen. Da sind nur Scherben bei uns angekommen.
Verkaufspreis pro Stück 1.945 Euro. Gewicht 78 Kilogramm.
Aber hat sich ein kluger Kopf irgendwie Gedanken darüber gemacht und mal in den Karton reingeguckt und nicht nur gesagt, Scherben bringen Glück, sondern hat gesagt, hier wird gar nichts weggeschmissen, sondern festgestellt, dass da doch so viel funktionstüchtige Einzelteile sind, dass wir jetzt zumindest aus den 3 Grills noch einen machen können und da geht noch was.
Auch bei dem alten Schätzchen von Lederkoffer? Müsste doch was zu machen sein.
Die Fasern werden einfach brüchig untereinander und dann verliert das Leder diese Reißfestigkeit.
Es sieht zwar genauso aus von außen, aber man kann es wirklich zerreißen wie ein Karton.
Nicht doch.
Aber reparieren grundsätzlich kann man alles.
Nur bleibt dann kein Stein mehr auf dem anderen.
Meister Eckert verweist auf zwei Fotos. Vorher, nachher.
Eine alte Doktortasche, die natürlich in der Zeit komplett kaputt ging. Die ganzen Nähte, aufgeplatztes Leder, morsch und alles. Und das war eine Komplettrestaurierung. Von der Tasche habe ich nur noch den Bügel oben, das Metallteil, verwendet und die Tasche komplett nachgebaut. Also die Taschen, wenn diese kaputt gehen, sind die 80, 90 Jahre alt und die neue Tasche hält dann auch wieder so lange.
Jetzt in allerjüngster Zeit gibt es diese Repair-Cafés zum Beispiel oder Fixit.com und so Geschichten. Und plötzlich hat es eine kleine Renaissance zumindest.
Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das mal ein bisschen geöffnet kriegen. Vorsichtig.
Das Reparaturcafé in Wuppertal. Heiko Mainz werkelt weiterhin am vorsinnflutlichen Walkman. Da ist noch ein Gehäuse unter dem Gehäuse.
Das kann allerdings auch eine ganze Zeit lang dauern. Ne, weil ich muss nämlich jetzt gucken, wie kriege ich die Platine überhaupt hoch, um ans Getriebe ranzukommen.
Das Ding braucht einfach einen Tropfen Öl oder zwei, so nach 4 trockenen Jahrzehnten.
Eventuell diese fahrste Stelle zu beseitigen, wobei es ganz schwierig ist, das ist für mich noch im Grenzbereich, aber da muss man eben jetzt gucken, ob man das vielleicht dann doch noch vielleicht ein bisschen hinbekommt. Also das ist jetzt nicht in 5 Minuten erledigt, weil wir müssen natürlich die Platine so entfernen, dass die nicht beschädigt wird.
Die ganzen Gewinninteressen, die von den Kapitalmärkten ausgehen, die werden das alles zu verhindern versuchen. Deswegen glaube ich nicht, dass es eine große Bewegung ist, sondern eine gezielte kleine, die aber trotzdem genial ist. Es gibt ein Umdenken bei einigen Jüngeren, aber auch bei Älteren. Ja, die Repair-Cafés, das sind sehr viele Senioren, ziemlich witzig eigentlich. Und es gibt auf der anderen Seite aber auch eine große Zahl von Menschen, denen ist es noch wurschter als vorher. Also ich glaube eigentlich nicht, dass es so eine Gesamtbewegung gibt, dass wir jetzt wieder so viel reparieren werden wie in 60er Jahren.
Steigen Sie sodann vom Stuhl. Schalten Sie nun, nachdem Sie sämtliche Sicherungen im Haus wieder aktiviert haben, am für die Glühbirne zugewiesenen Schalter in der Zimmerwand den Strom ein. Im günstigen Falle wird Ihre neue Glühbirne reibungs- und widerstandslos aufleuchten. Im Falle einer Energiesparlampe wird diese nach kurzem Flackern starten. Falls nicht, müssen Sie versuchen, den Fehler zu finden. Tipps dazu finden Sie hier.
Es soll verschrobene Menschen geben, die stopfen Socken.
Meine Frau macht solche Sachen. Genau, meine Frau und meine Mama auch. Sie machen solche so komplett, diese Stopfen.
Yasin Bilen, Änderungsschneider.
Machen die für die Kinder nicht so viel, aber die machen schon, ja. Und machen manchmal Pullover, so meine Mama, die macht schon für meine Kinder so Pullover und Socken, sowas. Für die Winter so dickeres, stabile, gute, was wir hier nicht finden, diese, die machen schon.
Eine Fertigkeit, auf die sich die Zeitgenossen der ersten Welt kaum noch verstehen. Outgesourced auf Handwerker mit Migrationshintergrund, Schuster, Schneider, Frickler. In der zweiten und dritten Welt muss man noch Socken flicken und Stofftaschentücher nähen.
Weil für immer wieder Neues die Kohle nicht reicht. Weil man da, rein ökonomisch gesehen, noch nicht so weit ist. Arme Socken eben, die unseren Schrott mit Handkuss nehmen. Meint Computerman Stefan Auchter.
Wir verkaufen in Deutschland ungefähr 2,5 Millionen Tonnen Elektrogeräte pro Jahr. Aber wir recyceln ungefähr 1 Million Tonnen weniger pro Jahr. Das heißt, 1 Million Tonnen Elektrogeräte wandert auf dunklen Wegen irgendwo hin.
In die dritte Welt, wie gesagt.
Dorthin also, wo auch die Rohstoffe herstammen.
Dadurch, dass wir Geräte hier nur kurz nutzen und wegwerfen, obwohl sie reparierbar wären, muss man ganz klar sagen, töten wir Leute. Also es gibt Menschen, sogar Kinder, die völlig ohne Arbeitsschutzkleidung, ohne Atemschutz von Hand in Minen nach Kobalt graben, irgendwo 30, 50, 60 Meter unter der Erde, ohne Masken den Staub einatmen, wo ja Schwermetalle drin sind. Und die haben definitiv kein langes Leben, einfach deswegen, weil die für uns Sachen aus dem Boden graben, die wir letztendlich nicht wirklich wertschätzen.
Sollte trotz gewechselter Glühbirne kein Licht leuchten, versuchen Sie bitte Folgendes. Und zwar genau in der beschriebenen Reihenfolge.
Erstens, probieren Sie eine zweite Glühbirne aus, indem Sie den oben beschriebenen Vorgang anweisungsgetreu wiederholen. Zweitens, biegen Sie besagten Federkontakt in der Fassung wieder exakt zurück in die Position, in der Sie ihn bei der Schadenerkennung vorgefunden haben. Drittens, sollten Spannungs- und Leitfähigkeitsprüfung erfolglos verlaufen, wenden Sie sich unbedingt an einen Fachbetrieb. Viertens, lassen Sie in diesem Fall bis zum Eintreffen des Fachpersonals samt und sonders alle Sicherungen ausgeschaltet. Fünftens, vermeiden Sie jeglichen Shutdown.
Das muss über gesetzliche Regelungen durchgesetzt werden. Irgend so ein Label mit A bis F, wie leicht bin ich reparierbar?
Ab 2021 muss der Hersteller oder Verkäufer in Frankreich auf der Verpackung oder auf dem Gerät ebenso einen Index anbringen. Diesen Reparierbarkeitsindex, ob es Dokumentationen gibt, wie das Gerät aufgebaut ist, wie die Ersatzteilverfügbarkeit sein wird und wie leicht es ist, diese Komponenten auszutauschen oder eben nicht.
Dann weiß ich, wenn ich mich nach einer Waschmaschine erkundige, die ist leicht reparierbar, Ampel grün, die andere ist nicht so leicht reparierbar, Ampel gelb. Dann nehme ich doch die mit mehr Waschgängen, die man leicht reparieren kann, auch wenn die 200 Euro mehr kostet. Die qualitativ hochwertigen Dinge sind fast immer billiger pro Nutzungsstunde als die billigen.
Die Heilemacher. Die Renaissance des Reparierens. Ein Feature von Dieter Jandt und Ulrich Land. Es sprachen Tatjana Klasing, Justus Meyer, Steffen Laube und Katharina Dalichau. Ton und Technik Michael Morawitz und Anton Blank. Regie Uta Reitz.
Bei weiterhin erfolglosen Versuchen, den Raum zu erhellen, schrauben Sie nicht den beschädigten Leuchtkörper aus der Lampe, sondern lassen Sie ihn in seiner angestammten Position. Drehen Sie stattdessen die Welt außen in der gegenläufigen Drehbewegung.
Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2020.